Bible Story Coaching.
Bible Story Coaching, der Podcast mit Reinhard Brunner. Für alle, die sich im Job oder im persönlichen Leben weiterentwickeln möchten.
Herzlich willkommen bei Bible Story Coaching, das Gespräch. Heute habe ich zum ersten Mal einen Gast, der oder in dem Fall die eine Folge gehört hat. Und wir haben gesagt, eigentlich müssten wir darüber mal sprechen. Bei mir ist heute Christine Thiermann. Hallo Christine.
Hallo Reinhard. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, dass du da bist. Das ist mir eine große Freude. Christine, du bist Therapeutin, hast eine Praxis für Akupunktur und Gespräch und Coaching in Hamburg-Ottensen.
Genau.
Und du hast die Bible Story Coaching Folge über Elia gehört.
Yeah.
Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Und dabei ist die Idee entstanden, eigentlich müssten wir da mal drüber sprechen, weil da ist so viel Potenzial drin. Und ich finde das jetzt ganz spannend, du aus deiner Sicht als Therapeutin und ich als Theologe und Coach, dass wir da nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich jetzt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Das war eine sehr inspirierende und schöne Folge, die sehr viel Bezug zu dem hat, was ich in meiner Arbeit erlebe. Darum freue ich mich besonders, erstmal, dass ich sie hören konnte, weil ich schon viel davon habe mitnehmen können, aber auch, dass wir uns heute nochmal darüber austauschen.
Ja, also bevor wir in die Bible Story nochmal so einsteigen, Elia, die Sache mit Entmutigung, Erschöpfung, dann dieser Ginsterstrauch und die Begegnung mit diesem ominösen Engel da.
Ja.
Also würde ich gerne nochmal ein bisschen von dir hören über dich und deine Arbeit, deine Praxis. Was machst du da? Welche Menschen kommen da? Mit welchen Themen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, in meiner Praxis habe ich einen Schwerpunkt zum Thema Stress, Anspannung, Krisen. Und das ist das, was natürlich auch sehr viel Bezug hat zu deiner Bible-Story. Ich bin keine psychologische Psychotherapeutin. Ich arbeite mit einer Kombination aus Coaching, Gespräch und Akupunktur. Das heißt, der mentale Teil und der körperliche Teil werden in dieser Kombination erfasst, behandelt. Und da kommen eben Leute, die zum Beispiel zu viel arbeiten, in schwierigen Situationen stecken, die ein Thema beschäftigt, das sie gerne überwinden möchten oder die einfach körperlich auch Regeneration brauchen.
Und die, also meine Vorstellung ist jetzt, deine Arbeit ist, beides gehört zusammen. Also man kommt ich habe Rücken oder so und plötzlich kommt man ins Gespräch und sagt, das ist diese körperliche, ist ein Symptom für etwas ganz anderes, was dahinter liegt. Oder umgekehrt.
Absolut, das ist richtig. Es gibt natürlich auch in der Akupunktur Menschen, die haben wirklich einfach Rücken, weil sie viel Sport gemacht haben. Dann haben sie nur Rücken. Es gibt aber gerade sehr viele Menschen, die zum Beispiel durch Anspannungssituationen insgesamt verkrampfen und das dann körperlich auch spüren und nicht genau wissen, wie sie aus dieser Anspannungsschleife wieder rauskommen sollen. Und da ist eben gerade das, dass man vielleicht eine körperliche Behandlung macht, ins Gespräch kommt oder auch andersrum im Gespräch feststellt, ich brauche jetzt auch einfach mal die Möglichkeit, körperlich wieder zur Ruhe zu kommen oder in die Entspannung zu kommen.
Also das rauszukriegen oder sich mit dem, sagst du Patient oder Klient? Oder
ja, es gibt beides, aber also man sagt eher Patient, weil es ja eben, sagen wir, auch eine medizinische Leistung in dem Sinne ist.
Aber so begibst du dich auf den Weg, um das rauszukriegen, weil wahrscheinlich kommt mir erstmal, ich habe Rückenschmerzen, ich brauche eine Tablette, aber eigentlich geht es um was anderes.
So, ja. Genau, also wir gucken zusammen im Gespräch dann eben die Person, die kommt und ich komme ins Gespräch, was ist das Thema und sehr oft entfaltet sich dann schon, in welche Richtung es gehen soll.
Sag doch mal, nehmen wir an, da kommt so ein Elia-Patient an, wie in dieser Bible-Story.
Ja, ja.
Was mich interessieren würde, was hat dich an dieser Elia-Geschichte erinnert, an deinen Alltag in deiner Praxis, in der Begegnung und in der Arbeit mit den Menschen? Gibt es da Berührungspunkte, ein Bild, eine Formulierung, ein Wort oder was ist da bei dir angeklungen? Du hast da irgendwie gesagt, Mensch, wir müssen darüber mal sprechen.
Ehrlich gesagt,
was war das? Interessiert
das,
mich
das
mal.
Das Schwierige ist fast alles an dieser Geschichte. Dachte ich, ja, genau. Ja, und das auch.
Die kenne ich.
Die Geschichte. Ich konnte mich gar nicht so sehr nur für eine Sache entscheiden. Was berührend für mich war, ist diese Idee gewesen, vielleicht ist das, was ich mache, eine Funktion wie ein Ginsterstrauch manchmal? Dass der Ort, wo die Leute hinkommen, meine Praxis sein darf. Das ist der Idealfall. Dass jemand sagt, da kann ich regenerieren und erstmal zur Ruhe kommen und dann kann es vielleicht wieder einen Aufbruch geben in einer Erschöpfungssituation. Aber natürlich im Kleinformat. Ich bin ja keine Burnout-Klinik. Das wäre ein sehr großer Ginsterstrauch vielleicht. Aber eben in diesen Situationen, wo jemand sagt, ich brauche irgendeinen Ort, wo ich erstmal ankommen kann und dann gucken kann, warum geht's mir jetzt im Moment so? Warum bin ich erschöpft und müde? Und dann gibt es eben verschiedene Aspekte, die du genannt hast, die ich sehr hilfreich finde. Dieses Vernachlässigen der eigenen körperlichen Bedürfnisse ist ein großes Thema. Wenn jemand erschöpft ist, zu sagen, ja, aber ja, ich muss das jetzt noch durchhalten und das auch. Und dann kann ich mich ja vielleicht erholen. Und dass Menschen dazu neigen, sich so lange selber zu vergessen, bis sie vermeintlich so weit sind, dass mal Zeit ist für Erholung und unterwegs verausgaben sie sich. Nicht? Und da hast du ja benannt, dass das ein Thema sein kann bei Erschöpfung, sich selber auf diese Art zu vergessen, diese Grundbedürfnisse.
Also die Erfahrung gibt es mit deinen Patienten, dass du sagst, die sind im Grunde, man redet ja heute auch von, weiß ich, fast von Selbstausbeutung.
Richtig.
Oder so. Passiert das? Ich meine, was sind das für Berufe? Sind das so, wie man sich's vorstellt, also soziale Berufe, wo man auch so selber sehr viel Sinn entdeckt und sich deshalb verausgabt, weil man sich, oder ist das ganz breit?
Also der Beruf ist meiner Erfahrung nach tatsächlich immer nur ein Faktor von vielen. Das wird oft sehr angenommen, dass der Beruf vordergründig das ist, was die Menschen erschöpft. Mhm. Es ist ein Baustein. Das sind verschiedene, das sind oft Medienberufe, auch soziale Berufe. Es kann aber tatsächlich fast in jedem Beruf zu solchen Situationen kommen. Es hat sehr viel mit dem, was du auch benannt hast, mit den inneren Glaubenssätzen zu tun, die Menschen vielleicht durch ihre Erziehung und durch ihre Sozialisation mitbringen. Es ist möglich, in jedem Beruf erschöpft zu sein. Ist meine Erfahrung. Das ist sehr breit. Das kann ein Manager sein, der eine Hotelkette leitet. Das kann eine Krankenpflegerin sein, die sich verausgabt im helfenden Alltag. Das kann aber auch was scheinbar Banales sein. Einer der Fälle, die mir sehr im Kopf geblieben sind, war tatsächlich jemand, der in einer Reinigungsfirma gearbeitet hat. Und der nicht mehr geschlafen hat, ohne nachts sein Handy ans Bett zu legen, weil es könnte ja sein, dass es irgendeinen Notfall gibt. Und ich dachte noch, ich weiß gar nicht, was für ein Notfall, aber das ist dieses Gefühl der ständigen Alarmierung gewesen. Und es gibt oft
Kommentare. Im Grunde sind absurde Gedanken. Also Alarm, ich hab Notfallbereitschaft, bei uns muss man schnell die Fenster putzen, oder wie?
Das war
das
so.
Das klingt absurd, aber vielleicht ist es für einen selber, auch wenn man sich unbedingt gebraucht fühlt mit seiner Arbeit. Also eine hohe Identifikation, oder?
Absolut. Und das ist leider einer der Risikofaktoren, ist die hohe Identifikation.
Was ja eigentlich was Positives ist, wenn jemand sagt, ein Beruf ist übrigens. Hat Martin Luther diesen Begriff geprägt, Beruf im Sinne von Berufung. Also er hatte die Idee, dass jede Tätigkeit etwas ist, wo ich mich von Gott hingestellt fühle. Deshalb Beruf, Berufung. Ja. Und dort Gott und der Mensch, den Menschen der Welt dienen kann. Okay. Also das ist eigentlich was ganz Positives, aber es kann kippen.
Es kann kippen und es kann auch natürlich gegen einen Menschen verwendet werden. Wenn jemand zum Beispiel auch von den Vorgesetzten suggeriert bekommt, das, was wir hier machen, ist so unglaublich bedeutungsvoll. Wenn du dich hier nicht 120% einbringst, ist das zu kritisieren, sage ich mal. Das ist natürlich dann auch eventuell was benutzt werden kann, was halt in Menschen kulturell auch angelegt ist, dieser Anspruch, es muss eine Berufung sein, dass das dann auch natürlich schnell zu viel werden kann.
Mensch, ich hätte eigentlich mit dir das Gespräch vorher haben müssen, bevor ich meine Bible-Story da erzählt habe. Fällt mir ja gerade ein, bei dem Elia war das ja so, habe ich ja auch so erzählt, ne? Also steht ja auch so in der Bibel, er war so der König Ahab, die Königin Isabel, das ganze Volk, diese Baalspriester waren von Gott abgefallen. Und Elia war so der Einzige. Ja. Mhm. An ihm ist es gehangen. hat ja auch was davon. An mir hängt es.
Das ist natürlich eine tatsächliche Verantwortung.
Ich halte hier das Fähnchen hoch.
Ja.
Und dann ja dieser grandiose, in diesem Showdown, dieser grandiose Sieg und dann der Absturz. Dann kommt ja noch dieser Konflikt dazu.
Mhm.
Diese Königin Isabel will ihm ans Leder.
Diese Bedrohung, die nach der Erschöpfung immer noch für ihn da ist, nicht? Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Faktor, dass für Elia die Stresssituation nicht abgeschlossen ist. Er hat nicht gewonnen, kann sich ausruhen und alles ist prima, sondern es geht noch was weiter und wie du sagtest, da kann er nicht mehr und er kommt nicht richtig zur Ruhe. Und das erlebe ich eben auch in der Arbeit mit Menschen, wenn der Beruf zum Beispiel was ist, was belastend ist und dann ist Urlaub und dann kommen vielleicht andere Konflikte hoch, dann ist der Partner krank, oder es hängt eine andere Bedrohung in der Luft oder es gibt Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich, im Privatleben. Es gibt ja viele Faktoren, die zu Stress führen, das ist nicht nur die Arbeit. Und wenn dann mehreres zusammenkommt und die Dinge nicht abgeschlossen werden und man nicht sagen kann, so, Stress vorbei, ich gehe feiern, alles ist prima und dann geht es mir wieder gut, dann wird es eben leicht so, dass es auch körperlich zu Symptomen kommt, weil es dieses Runterfahren gibt es dann nicht.
Ist das nicht der Wahnsinn?
Hm.
Dieser Text?
Der Text hat unheimlich
Der ist fast 3000 Jahre alt. Oder der zumindest diese Verortung.
Es ist archaisches Wissen darüber, was wir Menschen brauchen, was uns schadet. Was
ist das nicht irre?
Ja, sehr.
Dass du sagst, das, was wir hier lesen, in diesem alten Bibelbuch, ist genau das, was wir heute, das gehört zu uns Menschen. Ne?
Ja. Genau, das ist es absolut. Du sagtest ja auch in deinem Podcast darüber schon, es würde so ähnlich in jedem modernen Coaching-Buch stehen. Ich finde, das wird dem fast nicht gerecht. Weil was ich schwierig finde, ist heute in modernen Coaching-Ratgebern oder was da so auf Instagram läuft, dass manchmal sowas Vereinfachendes kommt. Du musst nur dies, dann passiert das und dann geht's dir gut. Drei Dinge, die jeder erfolgreiche Mensch kann oder so. Ja. Das ist so verflachend und das setzt die Menschen noch mehr unter Druck. Wir brauchen eher die Rückkehr zu dem ganz Grundsätzlichen. Schlafen, Essen, Zwischenmenschlichkeit, Fürsorge. Und es ist nicht etwas, was wir immer machen können. Wir brauchen auch oft Unterstützung. Und das hast du ja benannt und das ist ganz wichtig.
Und das finden Menschen bei dir in deiner Praxis? Im Grunde?
Ich hoffe ja.
Dass man sowas...
Ich es ihnen zumindest an die Hand gebe, dass sie sich das suchen. Ich kann diese Rolle natürlich nicht vollumfänglich erfüllen. Ich kann in dem Moment für die Menschen da sein, aber ich kann sie ermutigen zu sagen, geh nicht noch mehr in die Leistung, sondern versuch jetzt erstmal zum Beispiel eben das, was du brauchst, dir wieder besser zu pflegen. Das Zwischenmenschliche, das Familiäre, das zur Ruhe kommen, der Rückzug. Oder auch die Begeisterung. Und da warst du bei einem Punkt, den ich auch sehr gut fand. Wir brauchen nicht nur Ausruhen, wir brauchen auch ein Ziel. Und das ist etwas, was, wie ich finde, oft vergessen wird und was mir auch sehr im Kopf geblieben ist. Wenn man zum Beispiel einen klassischen Burnout hat, man geht in die Klinik, man versucht wieder zu sich zu kommen, es geht einigermaßen. Und dann geht man wieder genauso weiter wie vorher. Dann ist man schnell wieder an dem Punkt. Es braucht ein Ziel, eine positive Veränderung, eine Ausrichtung. Und das beflügelt dann auch. Und das macht auch wieder Spaß. Es ist ja nicht nur Ausruhen, das Leben soll ja auch lebendig sein und freudevoll und inspirierend.
Mhm. Sag mal, ist das für dich, diese Geschichte mit Elia, ist das eine... für dich eine Wundergeschichte oder eine Therapiegeschichte? Oder sind aus deiner Sicht Therapiegeschichten immer irgendwie Wundergeschichten oder wie?
Das finde ich nicht so leicht zu beantworten. Ich bewundere die Regenerationsfähigkeit von Menschen generell. Das ist für mich das Wunderbare, was ich im therapeutischen Prozess entdecke. Also ganz wichtig finde ich dann, kein Therapeut oder Helfer ist ein Wundertäter, sondern das sind Unterstützer. Und diese Ressourcen, die in Menschen angelegt sind, das ist das Wunderbare. Und Therapie ist nicht das alleinige Werkzeug, das ist eine Unterstützung aus einem Werkzeugkasten. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, das Beste ist, wenn jemand es schafft und keine Therapie braucht. Das ist das Allerbeste. Wenn es dann noch... Unterstützung ist, dass man Therapie macht, wunderbar, aber letztlich diese Heilungsgeschichte, dieses sich ausruhen, wieder aufbrechen, wieder Lebensmut fassen, das ist das Wunderbare.
Also, das finde ich spannend zu hören, Also die Botschaft, die ich jetzt gerade höre bei dir, ist im Grunde, ich habe das, wenn ich mich so verrannt habe oder in so einer Erschöpfungssituation bin und ich mich völlig verausgabt habe und letztlich nicht weiß, wie es weitergehen soll, dass ich glauben kann oder darauf vertrauen kann, dass die Lösung in mir selber steckt, die vielleicht, die mir gerade nicht zur Verfügung steht und die durch so eine Therapie, Heilungswunder, Elia-Situation, Ginsterstrauch, Engel, Essen, Trinken, Schlafen, neues Ziel, natürlich, dieses Wunder oder diesen Schatz, der kann geschöpft werden oder gehoben werden.
Absolut.
Aber dieses Selbstvertrauen im Grunde, ich kann das und das steckt in mir. Es ist nicht so, dass ich versagt habe und es nicht weiter, also dass der Weg versperrt ist.
Ja, ich denke, diesen Zugang zu dem eigenen Vertrauen wiederherzustellen, das ist eigentlich das Wichtige, wieder den Weg zu ebnen, vielleicht die Kraft aufzubauen und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder zu unterstützen. Und ich denke, das gehört auch zu einem guten, respektvollen, therapeutischen Umgang mit Menschen, dass man nicht sagt so, ich zeige euch mal, was geht.
Mir läuft's ja.
Ich sage euch mal, was das Beste für euch ist. Das wäre eben etwas, was auch meinem Menschenbild nicht entspricht. Ich weiß ja nicht, was derjenige braucht. Das finde ich mit demjenigen zusammen heraus und unterstütze dabei. Und dann geht dieses Faszinierende los, dass jemand seine Flügel ausbreitet und wieder weiß, in welche Richtung es gehen soll. Ich denke, ich weiß nicht, ob das, was du mit Wundergeschichte verbindest, was bedeutet das für dich?
Ne? Naja, es gibt ja so Wundergeschichten in der Bibel überhaupt. Na, Jesus hat Wunder getan und dann irgendwie wie so eine Art Zauberer.
Ja.
Dann ist irgendwie das Kind geheilt und der Sturm gestillt und so.
Ja, ja.
Wünschen wir uns ja oft, dass einfach die Situation eine andere ist. Mhm. Aber ich sehe halt hier an dieser Geschichte beispielhaft und eben auch an anderen Geschichten in der Bibel, dass es nicht einfach wie eine Zauberei ist, da kommt die Fee und dann ist alles gut, sondern dass es immer ein Weg ist.
Ja.
Exemplarisch hier bei Elia mit diesem, er begibt sich an diesen Ginsterstrauch und dann dieses Schlafen, diesen Rhythmus Schlafen, Essen, Schlafen, Essen, die Begegnung mit dem Engel, das da passiert eben nicht. Also jedenfalls nicht die Fee, die mit dem Zauberstab kommt und alles ist gut, sondern eher man könnte sagen, das ist eine Therapiesituation oder eine Klärungssituation, irgendwie so etwas.
Ja, weil stimmt, der Engel kommt ja auch nicht und sagt, plopp, du hast wieder Kraft. Sondern gibt ihm Brot und Wasser, das, was Menschen brauchen, Essen, Trinken, Schlafen. Und dann kann es weitergehen. Nicht? Und das ist eben nicht dieses, dass irgendwo von woanders was kommt, sondern er unterstützt den Menschen dabei, sich selber zu erholen im Grunde. Und das ist vielleicht das Schöne auch an dieser Geschichte, weil wir das übertragen können, auch außerhalb von Therapiesituationen, wenn jetzt jemand merkt, ich bin erschöpft, ich brauche dringend mal wieder eine Kraftquelle, sich zu trauen, wieder ganz aufs Einfache zu gehen und zu sagen, nicht, ich nehme mir Zeit für mich, ich mache mir nicht noch 1000 Aufgaben und Termine extra in meinen Kalender, ich schlafe, ich esse, ich umgebe mich mit guten Menschen, ich überlege mir, was ich wirklich noch möchte und dann kann ich anfangen, wieder loszugehen. Und das ist so schlicht, aber es ist so leicht verloren und ich denke, das ist eine dieser pragmatischen Botschaften auch aus dieser Geschichte, die sehr hilfreich ist. Und dann diese Überlegung, was ist mein Ginsterstrauch, hast du so schön gesagt. Das kann ja auch sein, dass jeder auch für sich nochmal rausfinden kann, was gibt mir noch in meinem Leben Kraft? Also ist es irgendwas, was mir wohltut, wie in die Natur zu gehen oder Musik zu machen oder ja, was Menschen machen, was ihnen wohltut. Ne?
Wir sind halt Menschen.
So ist es.
Keine Maschinen.
Absolut. Und auch, dass Erschöpfung nach Erfolgssituationen kommt, sich das bewusst zu machen. Ich habe das bei Abiturienten jetzt ab und zu auch mal gehört. Wenn ich das geschafft habe, dann geht es mir super und dann geht's los. Und dann kommt manchmal so ein Tief, also Prüfungssituation generell. Da ist man danach nicht oft sofort gleich glücklich und beflügelt, sondern manchmal sehr erschöpft, weil man ja darauf hingearbeitet hat. Und die Freude kommt vielleicht erst mit der Zeit. Und auch, dass das normal ist, sowas. Eine Beförderung geschafft zu haben, einen Auftritt auf der Bühne geschafft zu haben. Da kommt nicht immer gleich Hurra danach, sondern manchmal auch
erst... Und jetzt starten
erst,
wir direkt wieder durch.
Nee, sondern erstmal, oh Gott, bin ich fertig.
Ja,
ja, Gegenteil, genau. Und dass es nicht Schwäche ist, sondern dass das einfach so ist.
Toll.
Ja, Menschen sind sehr faszinierend.
Wir sind also Menschen.
Es ist, und es ist gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass es einfach so allgemeingültige Mechanismen auch gibt. Wie du sagtest, Elias hat auch dann ja gesagt, ich bin gar nicht besser als meine Vorväter war, glaube ich. Oder wie hat er das noch gesagt?
Genau, er sitzt da am diesem Ginsterstrauch, kommt an und sagt, genau, ich bin nicht besser als meine Vorväter oder als meine Vorfahren. Ne?
Klingt so ein bisschen wie ich Versager. Ich hätte ja besser werden müssen.
Genau.
Und du hast gesagt, wer hat denn das gesagt? Und diese Frage darf man sich stellen. Ne? Wer sagt denn, dass ich besser sein muss als alle anderen? Ich bin gar nicht perfekt. Ich Idiot. So. Nein.
Ja, wenn wir jetzt so drüber reden, es ist im Grunde lächerlich, aber man hat, kennt selber diese Gedanken.
Ich glaube, man muss drüber lachen, weil jeder das von sich auch kennt.
Naja.
Irgendwo gibt es bei jedem Menschen so einen Punkt, wo man sagt, oh, ich hätte das perfekt machen müssen. Ich wahlweise Trottel, Idiot oder Esel. So, nicht? Also das ist angelegt, das ist auch Ehrgeiz, das kann gute Ausprägungen haben, das kann aber eben auch sowas sein, was sich gegen einen selber richtet. Und ich empfehle generell, man sollte auf seinen eigenen inneren Monolog achten. Wie rede ich mit mir selber?
Ja.
Wenn ich dazu neige, mich selber klein zu machen und zu beschimpfen in meinem inneren Gedankenfluss, ist das ein ungutes Zeichen. Da ist es gut, darauf zu achten. Und sich selber zum Beispiel auch zu loben. So, wow, ich habe jetzt hier, wen hat er besiegt? Nicht Isabel, er hat viele Baalspriester
besiegt.
Ich habe jetzt 400 Baalspriester besiegt. Ich kann jetzt auch erstmal stolz auf mich sein. Und muss nicht gleich sagen, ich bin da gar
nicht. Wo sind die nächsten 400?
Ja!
Wo sind die nächsten 400?
Ja. Jemand hat irgendwas irgendeine Aufgabe im Beruf oder sonst wo vollendet. Das Haus ist geputzt und der Abgabetermin wurde eingehalten. Ich bin gut. Und dann nicht sagen, jetzt habe ich die Scheiben nicht geputzt.
Ja.
Verdammt. So. Achtet auf euren inneren Monolog, inneren Dialog.
Das
wie
ist
rede
ein guter
ich mit mir selber?
Mit wem? Sind ja so eine Art Gebete auch, ne? So sich selbst, was man sich da sagt, ja.
Ja.
Da gibt es ja ein Cartoon oder so, ist eine Frau ist am Fenster und der Mann geht zur Arbeit und sie ruft ihm hinterher, Walter, sei bedeutsam. Sei bedeutsam.
Oh mein
so,
Gott.
Ich muss wieder die Welt verändern.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist natürlich oft nicht die, oder manchmal auch, vielleicht die Eltern, was man so vielleicht, oder der... Kann ja auch sein, meistens sind wir es selbst.
Mhm.
Die sagen, ich muss jetzt hier bedeutsam sein.
Ja.
Und was für ein Selbstanspruch.
Wahnsinn, bedeutsam sein, die To-Do-Liste abarbeiten, die aus 400 Posten besteht und bitte immer an einem Tag gut gelaunt und gut aussehen. So, nein, glücklich im Chaos.
Fühle mich ertappt. Ich habe ja, meine Theorie ist so, ich habe auch verschiedene To-Do-Listen, was ich plane und was ich also terminiere oder was ich delegiere. Aber am vollsten ist die Liste, über der drüber steht, sofort und selbst.
Geht auch noch diesen Titel.
Genau, sofort
Ach
und selbst.
Gott.
Das ist meine längste. Und
das,
ich scheitere regelmäßig. Das ist schwierig.
Ja, wenn dann schon Scheitern vorprogrammiert ist, dann ist das...
Genau, so kann man im Grunde sein eigenes Scheitern schon vorprogrammieren.
Ja, da sollte vielleicht drüber stehen, wäre toll, wenn ich das schaffe.
Richtig.
Oder wenn ich davon einiges schaffe, kann ich zufrieden sein.
Christine, wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde dich aber gerne noch fragen, ich weiß nicht, ob dir die Geschichte mit Elia vorher so präsent war.
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich war sehr froh, dass du sie erzählt hast, weil ich sie vielleicht mal gelesen oder gehört habe, aber ich hatte sie nicht mehr im Kopf.
Ja. Das ist das andere Ziel, erstmal überhaupt auch nochmal Bibel, diese großartigen Bibelgeschichten nochmal einfach publik zu machen und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist so das erste Ziel. Und wenn man da noch ein bisschen was für sich persönlich dazu rausziehen kann, ist ja umso besser.
Ja.
Aber... Ja, gibt es etwas, was dich am meisten, was dich überrascht hat oder was für dich neu war oder was dich auch persönlich angesprochen hat? Jetzt mal nicht als Therapeutin, sondern als Christine Thiermann.
Ja, ich habe tatsächlich dann natürlich auch darüber nachgedacht. Ich habe deine Anregung aufgenommen, dass man sich auch selber mal überlegen kann, nicht? Wie ist das bei mir, wie ist das für mich? Und ich habe tatsächlich gedacht, so, was ist denn mein Ginsterstrauch? Und ich gehe wahnsinnig gerne...
Du kannst ja nicht in deine eigene Praxis gehen, das ist dein Problem.
Ach, ehrlich gesagt liege ich in der Mittagspause gerne auf meiner Liege mit meiner eigenen Wärmelampe. Das schon. Aber nein, tatsächlich ist es zum Beispiel für mich der Kontakt zur Natur auch. Also es muss jetzt kein Ginsterstrauch sein. Ich gehe sehr gerne in den Wald und mag gerne dann in Ruhe, maximal mein Mann, der dann auch gerne einfach die Natur genießt, schweigend durch den Wald spazieren zu gehen, Pilze zu suchen im Herbst. Das sind für mich so Kraftorte, Kraftmomente auch. Und die auch bewusst nochmal mir dann auch einzuräumen, wenn ich merke, ich brauche sowas. Das ist mir einfach nochmal klar geworden. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt, so dass ich zu überlegen, was ist denn wirklich für mich kraftgebend, neben einfach nur mal zu Hause ausruhen. Nicht? Es gibt das etwas mehr.
Naja, nichts sagt man ja auch, ne? Im Urlaub. Nichts tun reicht nicht.
Ja.
Es geht darum, was anderes, was einem Kraft gibt. Ne?
Also, ja, und das ist auch dieser Aspekt des Ziels, den du gesagt hast. Man sagt ja eben auch bei Burnout-Erkrankten, also bei Erschöpfungsdepressionen, nur ausruhen kann sogar die Situation verschlimmern und richtig depressiv machen. Und darum ist es auch immer wichtig, sich neu auszurichten und sich Ideen zu schaffen. Und dieses auch so, ach, was ich mir im positiven Sinne neu vorstellen kann, was möchte ich gerne, das hilft ja auch, eben um auch den Aspekt Lebensfreude nicht zu vergessen. Das ist so wichtig.
Ja. Also es bleibt dabei, wo in solchen Erschöpfungssituationen, wo ist mein Ginsterstrauch,
ja.
Also wo ist dieser Ort, wo ich mal erstmal zur Ruhe komme, dann menschliche Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, menschliche Begegnung, Zuwendung, dieser Engel da,
ja.
und ein neues Ziel eigentlich.
Ja.
Ja.
Ja, das ist schon so ein guter Werkzeugkasten. So, ich finde, das kann einem einen inneren Leitfaden geben.
Wir danken Elia erstmal für seine Geschichte. Und ich danke dir, liebe Christine, dass wir hier uns so unterhalten konnten.
Ich danke dir auch dafür, dass du diese Geschichte so gefunden hast und sie so auf unsere Zeit hast übertragen können und auf unsere Bedürfnisse. Das finde ich ganz wunderbar und ich hoffe, da kommt noch einiges mehr von dir.
Ich werde nachliefern und vielleicht machen wir sogar mal wieder ein Gespräch.
Sehr gerne, jederzeit.
Das hat viel Spaß gemacht.
Danke mir auch.
Alles klar.
Bible Story Coaching. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter RB Pastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Tschüss, wir hören uns.